würde gerne wissen, falls da BeleuchterInnen draußen sind und mir gerade zuhören, würde ich gerne wissen, wie es für die ist. Was ist für euch das bessere Drehsystem? Ist es das amerikanische oder das deutsche? Und ich rede jetzt nicht von irgendeinem hybriden Drehsystem, wo dann ihr als Best Boy, Electrician oder was auch immer bezeichnet werdet, sondern wirklich von dem rein amerikanischen Drehsystem. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Set Talk. Ich begrüße euch herzlich im neuen Jahr, am 01.01.2024. Meine Fresse, diese Zeit verfliegt, aber auch wie im Fluge. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage und ich hoffe, ihr hattet eine tolle Silvesternacht und Happy New Year an alle, die da draußen zuhören. Und ja, ich begrüße euch herzlich zu der ersten Folge im neuen Jahr 2024. Ich wollte mich nochmal herzlich bei euch allen bedanken für die Unterstützung, für das einfache Anhören. Ich weiß, meine Community ist noch nicht groß, aber sie wächst stetig und ich bedanke mich für jeden Zuhörer und Zuhörerin und hoffe, dass ich euch auch weiterhin in diesem Jahr mit tollen Informationen, tollen Gästen beglücken kann. Es erwarten euch viele tolle Gäste, viele spannende Gäste und viele tolle informative Folgen, die auch nicht nur hilfreich für alteingesessene Filmleute nützlich sind, sondern auch für Filmneulinge. Ja, heutiges Thema ist ein sehr kompliziertes und wahrscheinlich richtet sich eher so an die Filmneulinge bzw. FilmstudentInnen, denn ich glaube, für die ganzen Filmeingesessenen ist das nichts Neues, was ich jetzt hier euch sagen werde. Aber ihr könnt gerne trotzdem reinhören und mich gerne berichtigen, denn das heutige Thema ist ein sehr, sehr komplexes Thema und ein sehr, sehr chaotisches, weil jeder irgendwie macht, was er will, wie immer im Film. Und deswegen bitte ich euch, wenn du da draußen beim Film arbeitest und Ahnung hast, dann darfst du mich sehr gerne berichten. Und wenn du da draußen Filmneuling bist, dann darfst du auch sehr gerne mir mal schreiben, was dich so sehr an der Filmbranche interessiert, dass du auf diesen Podcast klickst. Es gibt wundervolle Funktionen dafür. Bei Spotify kann man einfach hochwischen, wenn man auf dem Anhörmodus ist. Und da gibt es dann so eine Q&A-Funktion und so eine Fragefunktion und bla 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 bla. Oder ihr geht einfach auf Instagram, sucht ZTalk und schreibt mir einfach eine DM oder ihr schreibt mir eine E-Mail an ztalk@f-products.de. So, alles aber auch in der Podcast-Bio verlinkt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich danke euch, dass ihr hier seid und ich danke euch, dass ihr diesen Podcast hört. Und jetzt legen wir aber los mit dem Thema. Drehsysteme, die unterschiedlichen Drehsysteme. Es gibt haufenweise Drehsysteme. Aber was ist überhaupt ein Drehsystem? Was bedeutet das? Und warum gibt es so viele verschiedene? Es gibt Unmengen. Jedes Land hat wahrscheinlich eine eigene Art, Filme zu drehen. Es gibt ein französisches, schwedisches, britisches, beziehungsweise US-amerikanisches und natürlich auch ein deutsches. Das sind jetzt nur die Drehsysteme, von denen ich schon mal gehört habe. Es gibt aber noch so, so viel mehr. Deswegen werde ich mich in dieser Folge hauptsächlich auf das deutsche und das US-amerikanische Drehsystem konzentrieren, denn in dem habe ich auch schon gearbeitet, offensichtlich, und kann da am besten von erzählen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Falls ihr Fragen habt, wie gesagt, schreibt sie mir einfach. Ich versuche sie zu beantworten, beziehungsweise falls ihr mich berichtigen wollt, könnt ihr das gerne machen. Kritik ist immer gerne gesehen. Konstruktive Kritik natürlich nur. genau. Was sind Drehsysteme? Drehsysteme beschreiben quasi oder geben einen Rahmen vor, in dem sich eine Produktion bewegt. Das bedeutet, ein Drehsystem gibt vor, welche Berufsbezeichnungen es gibt, wie viele Leute ein Beruf abdeckt und wie viel Verantwortung eine Person oder ein Beruf dann auch hat. Das ist sehr grob zusammengefasst, was ein Drehsystem ist. Und warum gibt es so viele verschiedene Drehsysteme? Hey Freunde, hier kurz ein Werbeeinschub. Ich würde euch nämlich gerne von meinen Unterstützern 25p Cine Support erzählen. Das ist eine tolle Bude und tolle Leute, sehr nett. Und das ist so eure Anlaufstelle, wenn ihr digitale Filmtechnik in Berlin ausleihen wollt. Egal für Kurzfilme, Werbefilme, Imagefilme, was auch immer ihr euch vorstellt, was ihr machen wollt. Da könnt ihr einfach mal hinschreiben. Die haben schon über 15 Jahre Erfahrung und denen ist es sehr wichtig, qualitativ, hochwertig und mit viel Engagement und auf Augenhöhe vor allen Dingen auch, die Probleme und Bedürfnisse der Kunden zu lösen. Darüber hinaus haben die sich auch gedacht, dass man ja generell den Filmnachwuchs auch fördern kann, was ich sehr toll finde. Und da könnt ihr auch einfach mal auf die Website gehen. Da findet ihr die Möglichkeit, euch bei Masterclasses bzw. Workshops einzuschreiben. Könnt ihr einfach mal gucken, da könnt ihr eure technischen Fähigkeiten einfach mal weiterentwickeln. Genau. Und was sie sonst noch so machen, ist, sich für die Nachhaltigkeit im Film einzusetzen. Da haben die auch eine tolle Plattform aufgebaut, wo ihr euch mal weiterbilden könnt, wenn ihr das wollt. die heißt Filmklima. Tippt es einfach mal bei Google ein oder sonst wo. Und dann werdet ihr dazu auch schon was finden. Ja, ein großes Dank nochmal an 25p für eure Unterstützung. Und schaut da wirklich mal vorbei, auch in meinem Freundeskreis, die Kurzfilme gedreht haben, war 25p schon immer irgendwie ein Name und ein Begriff, weil die halt wirklich den Filmnachwuchs gut unterstützen und jegliche Kunden, egal welcher Größe, auf Augenhöhe begegnen. Also vielen Dank. Und jetzt viel Spaß noch mit der Folge. Das liegt einfach, wie ich auch schon gesagt habe, dass jedes Land einen anderen Filmstil hat, einen anderen Stil und auch eine andere Geschichte, woraus der Film entsprungen ist. Und auch einfach eine andere Kultur, wie die Menschen in dem Land arbeiten. In Deutschland, finde ich, es ist jetzt nur meine Meinung, aber gibt das deutsche Drehsystem sehr gut, dass diese deutsche Mentalität weiter, oder man sieht sehr gut in dem deutschen Drehsystem, wie diese deutsche Arbeitsmentalität so kursiert. Das bedeutet, das deutsche Drehsystem ist so gedacht für, ich würde jetzt mal sagen, 10 bis 60 Leute am Set und zielt darauf ab, dass so wenig Leute wie möglich so viele Aufgaben wie möglich haben. Es klingt banal und es klingt bescheuert, ist es auch. Ich kann nur sagen, aus meiner Abteilung der Setaufnahmeleitung bzw. der Aufnahmeleitung, gesprochen. Es gibt ja, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, wie ihr schon alle in Folge 1 gehört habt, den Setaufnahmeleiter, das wäre ich, dann eine Assistenz der Setaufnahmeleitung und dann die Setrunner. Und dann noch eine erste Aufnahmeleitung, die hauptsächlich im Büro sitzt. Und wir quasi teilen uns alles auf, was mit der Koordination von SchauspielerInnen am Set zu tun hat, beziehungsweise Fahrten von zu Hause oder Hotel zum Set, vom Set zurück nach Hause oder ins Hotel, dass die Leute pünktlich in die Maske gehen, dass die Leute pünktlich von Maske ins Kostüm und blablabla, so und so weiter. Und wir kümmern uns aber auch darum, dass die Facility steht. Zusammen mit der Motivaufnahmeleitung kümmern wir uns darum, dass zum Beispiel die Basis steht, dass sie verkabelt ist, dass dass Strom und Wasser laufen, das Abwasser abläuft, das Catering läuft und das hat, was es braucht. Darüber kümmern wir uns alle. Und meistens bei so einem deutschen Projekt ist es so, dass du einen Setaufnahmeleiter hast, eine Assistenz und einen Runner. Und wenn die Produktion noch ein bisschen Geld übrig hat, kriegst du noch eine Praktikantin, die, also eine Praktikantin, die Person hat meistens halt noch nicht so viel Erfahrung oder studiert oder ist Quereinsteiger, was vollkommen okay ist, weil irgendwo musst du ja anfangen. Und es ist auch richtig so, auch so anzufangen. Es ist ein guter Weg, um den Stresslevel kennenzulernen am Set und aus erster Hand einfach zu lernen und zu gucken, welche Abteilung dir am besten liegt. Aber ich muss auch gestehen, als Teamleiter stutze ich dann auch immer, weil es doch sehr viel Arbeit ist, die auf uns zukommt und eine Praktikantenstelle da nicht hilfreich ist. Also ich bräuchte dann zwei PraktikantInnen, um quasi diese eine Setrunner-Position voll auszudecken. Es muss nicht immer so sein. Ich hatte auch schon Fälle, wo die PraktikantIn wirklich top war und alles getragen hat und super war und richtig geile Arbeit gemacht hat. Aber es gibt natürlich auch die anderen Leute, die dann halt irgendwie merken, okay, Film ist nicht so meins und dann halt eben, ja, nicht die Arbeit machen können, die anfällt. Und ich muss auch gestehen, Setrunner ist auch keine dankbare Arbeit, die du da machst. Es ist harte Arbeit und du brauchst Kopf wie aber auch Muskeln und du brauchst auch Ausdauer, weil du musst auch 20.000 Schritte am Tag laufen. Und das ist kein, no joke, also 20.000 Schritte ist in der ZRL Standard, würde ich jetzt mal sagen. Oder der Durchschnitt. So, jetzt bin ich aber ein bisschen abgeschweift. Denn, aber wobei, das war eigentlich gut zur Erklärung, was alles so anfällt im deutschen System. Denn der Unterschied dann zum US-amerikanischen System ist, dass es da keine richtige ZRL gibt. Es gibt das Location Management. Und Location Management ist quasi Motivaufnahmeleitung und ZRL zusammen. Also es gibt den Location Manager und es gibt noch ganz viele Positionen darunter, die jetzt viel zu viel wären, um jetzt alle irgendwie aufzuzählen. Aber ich kann euch sagen, es gibt im US-amerikanischen keinen richtigen ZRL so gesehen. Es gibt PAs, also Runner sozusagen, die am Set auch dann Kaffee holen und Service quasi da bieten. Aber es gibt dann halt viel, viel mehr PAs. Es gibt ein Crafty PA, der sich nur darum kümmert, dass der Settisch, wo Snacks, Kaffee, heißes Wasser, Tee, Brote und Wasser, also Trinkwasser bereitsteht, der kümmert sich dann nur darum. Und es ergibt auch Sinn, weil einfach das US-amerikanische System ausgelegt ist für viel, viel größere Projekte, für riesen Hollywood-Projekte von zwischen 60 bis über 200 Leute. Und da ist einfach der Unterschied, weil in Amerika wird viel, viel größer produziert, viel, viel mehr Menschen kommen da auf einem Haufen zusammen. Die Basis ist größer, da kannst du nicht einfach sagen, ja, eine Person wird sich da schon drum kümmern. Nein, da brauchst du für jedes Mobil eine Person, die sich wirklich nur um dieses Mobil, um diesen LKW dann an der Basis kümmert. Also beispielsweise eine Person, die sich nur um den Masken-LKW kümmert. Eine Person, die sich nur um einen Kostüm-LKW kümmert. Weil bei US-amerikanischen Produktionen gibt es dann halt nicht nur ein Kostümwagen, sondern kann auch mal vier LKWs stehen oder fünf. Oder wie viel auch immer. Und dasselbe halt mit der Maske. Und dasselbe auch mit LKWs von Technikabteilung für Kamera, Grip und Licht. So, da gibt es einfach viel, viel mehr Dinge, die abzudecken sind. Deswegen kann man sich merken, US-amerikanisches System, da gibt es einfach für jede kleinste Aufgabe gibt es eine Person. Zum Beispiel, anderes Beispiel, Lichtabteilung ist im Deutschen sehr, sehr einfach strukturiert. Es gibt einen Oberbeleuchter, der quasi der Head of der Abteilungsleiter ist. Dann gibt es eine Beleuchterin oder einen Beleuchter, der quasi dann eine ausgebildete Person ist meistens, muss aber auch nicht. Meistens hat ein Beleuchterin auch ein E-Schein, ein, ich weiß jetzt nicht, wie genau der Name ist, also E-Schein ist schon richtig, aber eine Elektrofachkraft ist. Und dann gibt es noch eine Lichtassistenz. Das ist quasi ein schöner Ausdruck dafür, dass du ein Lichtpraktikant bist. Es ist nett, weil es ist ein schöner Titel und es gibt es so nicht in den anderen Abteilungen. Deswegen finde ich das eigentlich ziemlich cool. Aber im amerikanischen System gibt es noch so viele mehr. Da gibt es der Oberbeleuchter, wird der Gaffer genannt. Dann der Assistent vom Oberbeleuchter ist der Best Boy. Und unter dem Best Boy kommen ganz viele Electricians, also quasi Elektrofachkräfte. Und die teilen sich diese ganze Arbeit, die da anfällt, auf. Da gibt es zum Beispiel einen, der sich nur darum kümmert, dass der Generator läuft und dass der Generator gewartet wird. Der wechselt Öl, der führt Diesel nach. Oder in jetzt nachhaltigerer Version guckt, dass der Akku voll ist vom E-Jenny, also vom Elektro-Jenny oder sowas. Also der ist wirklich nur dafür da, dass dieser Jenny Strom liefert, den ganzen Tag über. Deswegen heißt er auch Generator Operator oder Jenny Operator. Schönerer Name. Und dann gibt es wieder nur einen Electrician, der dann zum Beispiel nur Stative aus dem LKW rausräumt und wieder reinräumt. Dann gibt es einen Electrician, der sich nur darum kümmert, dass der LKW aufgeräumt ist. Dann gibt es Electricians, die am Set zum Beispiel nur dafür da sind, die Lampe aufs Stativ zu heben. Also ihr merkt, da ist einfach viel effizienter mit den Menschen umgegangen, weil meistens auch einfach viel mehr Geld im Spiel ist, aber auch einfach die Produktionsgröße es vonnöten hat, dass man so, so viele Leute anstellt, damit es einfach so flüssig und so reibungslos, wie es nur geht, diese Produktion durchlaufen kann, ohne dass irgendwo im Zahnrad irgendwas kaputt geht oder hakt. Das ist im Deutschen halt nicht so. Da wird halt eher darauf geguckt, weil man weiß, dass die deutschen Projekte eher kleiner sind, achtet man da eher darauf, halt geringere MitarbeiterInnen zu haben, weil man halt Kosten sparen muss. Und andererseits gibt man denen dann halt auch mehr Verantwortung der einzelnen Positionen, was natürlich auch was Gutes hat, weil dadurch lernst du viel krasser und viel extremer irgendwie mit einer großen Masse an Verantwortung umzugehen. Beziehungsweise, ja, ist es auch irgendwie cool, so viel Verantwortung zu haben. Andererseits kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist es auch unfassbar krass anstrengend, einfach so viel Verantwortung zu haben. Also ich liebe es und ich liebe diese Arbeit und ja, es macht auch süchtig, irgendwie diese Verantwortung zu haben, gebe ich zu, weil es auch einfach cool ist, damit umzugehen und zu dealen und zu organisieren und bla bla bla. Aber es ist halt auch anstrengend, weil einfach überall reduziert wird. Also nochmal ein anderes Beispiel und krasseres Beispiel ist zum Beispiel, finde ich, ist die Kameraabteilung. In der Kameraabteilung hast du, klar, die Kameraperson, die halt direkt an der Kamera sitzt und der kreative Kopf quasi ist, direkt neben dem Regisseur oder Regisseurin und die Kamera führt und so weiter. Und dann gibt es quasi nur noch zwei andere Personen in dieser Kameraabteilung. Das wäre einmal die erste Kameraassistenz und die Materialassistenz. Materialassistenz ist eigentlich für viele Kameraleute ist Materialassistenz eine kleine Beleidigung, würde ich sagen. Also nur meine Meinung und Erfahrung wieder. Weil Materialassistenz eigentlich die zweite Kameraassistenz ist und ja, die zweite Kameraassistenz eigentlich, so, jetzt kommen wir wieder zu dem Vergleich, im amerikanischen System viel, viel mehr Aufgaben hat und viel mehr Verantwortung hat. Ich möchte da gar nicht so tief rein diven in diese Kameraabteilung, weil ich da jetzt natürlich auch nicht so viel Ahnung habe. Aber was ich sagen kann, ist einfach, dass die Materialassistenz ja oft halt auch wieder mit einer Praktikantenstelle vergeben wird. Was schade ist, weil es eigentlich eine sehr wichtige Position ist. Die kümmert sich quasi infrastrukturell in der Kameraabteilung, dass zum Beispiel Akkus ready sind und dass alles funktioniert, dass alles sauber ist. Und klar ist es auch die Aufgabe der ersten Kameraassistenz. Aber die erste Kameraassistenz ist primär dafür da, dass der Fokus stimmt im deutschen System. Denn im US-amerikanischen System hast du für den Fokus extra Leute. Da auch wieder. Es gibt einen Focus-Puller, der nur dafür da ist, den Fokus zu ziehen. Dann gibt es ein First Assistant Camera und ein Second Assistant Camera. Dann gibt es natürlich den DOP, also den Director of Photography, der ja dann auch wieder quasi der die teamleitende Person ist. Aber dann gibt es noch so viele Unterleute. Dann gibt es einen Data Wrangler. Ich werde jetzt nicht weiter eingehen, weil dann verlieren wir uns wieder, weil ich quatsche jetzt schon wieder 20 Minuten. Aber da ist wieder ein guter Beispiel, dass im amerikanischen System halt wieder es für jede kleine Aufgabe eine Person gibt und zuständig ist. Anders als im Deutschen. Und ich glaube, noch ein viel besseres Beispiel, was ich aber in einer anderen Folge gerne besprechen möchte, ist die Szenenbildabteilung. Denn da ist es meiner Meinung nach sehr extrem zu sehen, was der Unterschied ausmacht zwischen dem deutschen System und dem US-amerikanischen System. Aber dazu mehr in einer anderen Folge. Also bleibt gerne dran, folgt diesem Podcast und folgt mir auch gerne auf Instagram für regelmäßige Updates. Hey Freunde, hier kommt noch mal eine kleine Werbeunterbrechung. Ich wollte euch nämlich von meinen anderen Unterstützern, nämlich der ZAV Künstlervermittlung, erzählen. Geht doch einfach mal auf die Website und dann ist es eigentlich schon selbsterklärend. Ihr könnt euch nämlich bei denen melden, wenn ihr Nachwuchs oder auch schon erfahrene Filmleute seid. Und da könnt ihr euch dann anmelden, könnt eure Abteilung angeben, beziehungsweise wenn ihr Nachwuchs seid, könnt ihr auch einfach sagen, in welche Richtung ihr euch orientieren wollt. Beziehungsweise könnt ihr auch einfach sagen, wenn ihr noch gar keine Ahnung habt. Und dann geben die euch auch sehr viel Informationen zu der Filmbranche und unterstützen euch dann darin auch, einen Job zu finden. Und dasselbe geht natürlich auch für eingefleischte Filmleute, die einen Job suchen. Die helfen euch gerne und sind auch sehr, sehr nett. Ich kann euch diese Website also nur ans Herz legen, beziehungsweise eigentlich diese ganze Künstlervermittlung nur ans Herz legen. Und bedanke mich bei der ZAV Künstlervermittlung für eure Unterstützung und möchte euch jetzt nicht länger aufhalten und wünsche euch noch viel Spaß mit der Folge. So, und was ich noch ganz wichtig finde, zu erwähnen, was es im deutschen Drehsystem gibt und einen sehr interessanten Ursprung hat, beziehungsweise auch generell sehr interessant ist, ist die Redaktion. Genau, die Redaktion wird vom Sender natürlich gestellt und genauso die Produktionsleiter vom Sender und überwacht quasi inhaltlich und finanziell, also überwacht quasi vom Sender aus dieses Projekt. Das gibt es so nicht im US-amerikanischen. Da gibt es keine Redaktion, die das Drehbuch durchliest und sagt, nee, das müssen wir anders machen, das müssen wir streichen. Nee, für die Position haben wir kein Geld, die müssen wir streichen und so weiter und so fort. Das gibt es da nicht. Das wird quasi, also gibt es da schon im amerikanischen, aber ich würde sagen, das ist mehr so ein Produzenten-Producer- Herstellungsleitungsding in Amerika. Wobei der Herstellungsleiter ja auch, naja gut, da verlieren wir uns wieder, wenn ich jetzt darauf eingehen würde. Also es ist sehr kleinteilig und es ist sehr kurios und chaotisch, dieses Ganze. Und ich glaube, das ist auch das Ding, weil es gibt diese groben Pläne, wie ein System aufgebaut ist und dieser grobe Rahmen ist gegeben. Aber das Problem ist, dass zum Beispiel in Deutschland dann ganz viele ProduktionsleiterInnen und HerstellungsleiterInnen und wer auch immer daherkommt und sagt, naja, lass uns doch das hybride System benutzen. Die Kombination aus Deutsch und Englisch sozusagen. Und das ist Bullshit meiner Meinung nach, weil du nimmst da dann einfach nur das das deutsche System und packst coole englische Begriffe rein. Also meine Jobbetitelung wäre dann nicht Set-Aufnahmeleiter, sondern Set-Manager. Und ja, Motivaufnahmeleiterin wäre dann Location-Manager. Aber prinzipiell sind das dieselben Aufgaben dann. Also die Jobbezeichnung Set-Manager gibt es in den USA nicht. Wenn ich da hingehen würde und sagen würde, ich bin Set-Manager, dann würde ich mich wahrscheinlich angucken und sagen, what the fuck? Was? Nein? Wer bist du? Also, deswegen ist Deutsch-Englisch-Hybrid-Drehsystem eigentlich Quatsch. Vor allen Dingen, also ich kann jetzt nur aus der Set-AL-Richtung sagen, ich weiß nicht. Ich würde gerne wissen, falls da BeleuchterInnen draußen sind und mir gerade zuhören, würde ich gerne wissen, wie es für die ist. Was für euch, was ist für euch das bessere Drehsystem? Ist es das amerikanische oder das deutsche? Und ich rede jetzt nicht von irgendeinem hybriden Drehsystem, wo dann ihr als Best Boy, Electrician oder was auch immer bezeichnet werdet, sondern wirklich von dem rein amerikanischen Drehsystem mit dieser kleinen, detaillierten Arbeitsaufteilung. Würde mich sehr interessieren, was für euch interessanter wäre. Weil ich muss sagen, ich würde viel lieber gerne das rein amerikanische System drehen, in dem rein amerikanischen System arbeiten. Denn, also einerseits fällt da die Kontrolle über die SchauspielerInnen weg, was halt ziemlich stressig werden kann, wenn du als kleines Setter-Team irgendwie sowieso schon mega am Hasseln bist und überall sind Stromprobleme und du musst eigentlich mit allen Personen irgendwie versuchen, gerade dieses Stromproblem zu lösen. Und Stromproblem, das hört sich jetzt so klein und gering an, aber wenn da irgendwie ein Generator kaputt ist und du aber Maskenzeiten einhalten musst, die Maske aber einen Föhn braucht, aber keinen Strom hat, dann kannst du ja nicht einfach für jeden LKW einfach mal schnell eine Kabeltrommel aus dem Haus rauslegen. Hab ich auch schon gemacht, aber da, ja, muss halt eine Lösung her und das ist nicht so einfach, wie es dann klingt. Und wenn du dann aber noch auf Schauspieler in Acht geben musst, ist schon anstrengend. Es macht auch irgendwo Spaß, klar, weil von diesem Stress und diesem Druck, davon lebt man, weil es natürlich dann Adrenalin ist und es ballert dann durch deine Adern durch und du denkst dir so, boah, okay, krass, wir müssen jetzt eine Lösung finden. Und das Lösungsorientierte ist ja auch das, was mir so gefällt. Aber es ist schon heftig. Also es ist schon anstrengend. Vor allen Dingen auch dann da im Sinne von Arbeitssicherheit drauf zu achten. Ich als Teamleiter. Also da kommt einiges zusammen, wo ich einfach sage, ja, dann habe ich aber trotzdem lieber gerne eine große Crew von 200 Leuten, aber bin da genau für meinen Bereich eingeteilt, wo ich mich auskenne, wo ich Expertise habe und die Leute, die Expertise haben, sich oder und auch die Zeit haben, sich wirklich 24/7 sozusagen nur um die SchauspielerInnen zu kümmern, die sollen es dann auch bitte machen, weil das sich um einen SchauspielerInnen zu kümmern, no front. Also ich verstehe, dass ihr auch mal spazieren gehen wollt, liebe SchauspielerInnen, aber geht bitte nicht so oft spazieren am Set, weil wir verlieren euch dann und müssen euch suchen und wenn wir in Zeitnot sind, dann ist das ein bisschen anstrengend. Nein, Spaß beiseite, aber es ist halt einfach einfacher, wenn du da zwei Leute hast, die den ganzen Tag nur darauf achten, wo die Schauspieler sind, dass die Schauspieler genügend Kaffee, Wasser und was auch immer haben und dass die happy sind. Das ist halt einfach einfach, weil dann kann jeder sich auf seine Abteilung wirklich fokussiert konzentrieren. Und ich möchte dazu sagen, dass ich natürlich auch noch nicht ausgelernt habe und ich bin auch noch kein Profi und ich sage auch nicht, dass was ich hier sage, alles so zu 100% richtig ist. Wie gesagt, ich lerne jeden Tag und mit jedem Projekt lerne ich mehr und das finde ich auch so schön an der Filmbranche. Und wie gesagt, wenn du da draußen eine Filmemacherin oder ein Filmschaffner bist, dann und irgendwas dir auffällt, was du gerne berichtigen möchtest, dann schreib mir gerne auf Instagram oder eine E-Mail an settalk@f-products.de, weil mich würde sehr interessieren, wo ich mich hier verbessern kann, beziehungsweise wo eure Interessen auch liegen. Und ja. Puh, das war viel Kuddelmuddel wieder im Kopf, würde ich sagen. Und ich würde sagen, damit belassen wir es auch heute. Ich hoffe, die Folge hat euch neue Informationen gebracht. Ich hoffe, die Folge war interessant für euch. Und ich hoffe, ich konnte euch Spaß machen. Ich hoffe, ich habe versucht, diese Folge ein bisschen besser zu strukturieren. Ich gebe mir Mühe. Ich werde versuchen, mich zu bessern, dass das mehr Struktur hat. Aber ich bin halt ein kleiner Chaotkopf und ich bin ein kleiner Kreativkopf und ich bin ein Filmschaffner und wir sind alle ein bisschen chaotisch. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Morgen oder eine wunderschönen guten Nacht, je nachdem, wann ihr es hört. Und freue mich, dass ihr diese Folge gehört habt und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Und ja, habt einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.